Kapitel 2 Der Tränenteich.
Seltsamerer und seltsamerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Moment ganz vergaß, wie es richtig hieß. Jetzt schiebe ich mich auseinander wie das längste Fernrohr, das es je gegeben hat. Leb wohl, Füße!
Denn als sie hinunter auf ihre Füße blickte, schienen sie beinahe außer Sicht zu sein. So weit waren sie entfernt.
Ach, meine armen kleinen Füße! Ich frage mich, wer euch Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Lieben. Ich werde es gewiss nicht können. Ich werde viel zu weit weg sein, um mich mit euch abzumühen. Ihr müsst schon selber fertig werden, so gut ihr könnt. Aber ich muss freundlich zu ihnen sein, dachte Alice. Sonst werden sie vielleicht nicht dorthin gehen, wo ich hin will. Warte mal, ich werde ihnen jedes Weihnachten ein paar Stiefel schenken.
Und sie fuhr fort, sich auszumalen, wie sie es anstellen würde.
Sie müssten durch Boten gesandt werden, dachte sie. Und wie komisch wird es sein, den eigenen Füßen Geschenke zu schicken. Und wie seltsam die Adresse aussehen wird. An sehr wohlgeborenen Alices rechten Fuß, Kaminvorleger beim Ofenschirm, mit Liebe von Alice.
Oh je, was rede ich denn da für einen Unsinn? Gerade in diesem Moment stieß ihr Kopf an die Saaldecke. Tatsächlich war sie jetzt fast 3 Meter hoch und sofort nahm sie den kleinen goldenen Schlüssel und eilte zu der Gartentür. Arme Alice! Alles, was sie tun konnte, war auf einer Seite liegen und mit einem Auge in den Garten blicken, aber durch die Tür zu gelangen, war hoffnungsloser als je zuvor. Sie setzte sich hin und begann wieder zu weinen.
»Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »ein so großes Mädchen wie du.«
Das konnte sie wohl sagen.
»Und so zu weinen. Hör sofort auf, sag ich dir.«
Aber dennoch weinte sie weiter und vergoss literweise Tränen, bis sich ein großer Teich um sie herum gebildet hatte, der einen guten Meter tief war und den halben Boden des Saales bedeckte. Nach einer Weile hörte sie leichtes Füßetrappeln in der Ferne, und sie trocknete sich hastig die Augen, um zu sehen, was sich da näherte. Es war das weiße Kaninchen, das zurückkehrte. Es war prächtig gekleidet und trug in der einen Hand ein paar weiße Glacé-Handschuhe und in der anderen einen großen Fächer. Es kam in großer Eile herbeigetrabt und murmelte vor sich hin.
»Ach, die Herzogin, die Herzogin! Hoch wird die vielleicht wild werden, wenn ich sie warten lasse!«
Alice war so verzweifelt, dass sie bereit war, jeden um Hilfe zu bitten. Deshalb begann sie, als das Kaninchen herangekommen war, mit leiser, schüchterner Stimme.
»Ach, bitte, mein Herr!«
Das Kaninchen schrak heftig zusammen, ließ die weißen Glacé-Handschuhe und den Fächer fallen und jagte in die Dunkelheit davon, so schnell es konnte. Alice hob die Handschuhe und den Fächer auf, und da es in dem Saal sehr heiß war, fächerte sie sich die ganze Zeit über, während sie weiterredete, Luft zu.
»Wie seltsam ist heute alles, und gestern ging noch alles wie gewöhnlich vor sich. Vielleicht bin ich in der Nacht vertauscht worden? Überleg mal, war ich noch dieselbe, als ich heute Morgen aufgestanden bin? Ich glaube fast, dass ich mich erinnern kann, mich etwas anders gefühlt zu haben. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann stellt sich die nächste Frage, wer in aller Welt bin ich?«
»Ah, das ist das große Problem.«
Und sie fing an, sich alle Kinder vorzustellen, die sie kannte und die in ihrem Alter waren, um zu sehen, ob sie mit einem von ihnen vertauscht worden war.
»Sicher bin ich nicht Ada«, sagte sie, »denn ihr Haar hat lauter lange Ringellocken und meines überhaupt nicht. Und Mabel kann ich nicht sein, denn...« »Ich weiß alles Mögliche und sie, oh, sie weiß sehr wenig. Außerdem ist sie sie und ich bin ich und, Oh je, wie verwirrend ist das alles. Ich will probieren, ob ich alles weiß, was ich sonst wusste. Wollen mal sehen. 4 mal 5 ist 12 und 4 mal 6 ist 13 und 4 mal 7 ist... Oh je, auf diese Weise komme ich nie bis 20. Aber das 1 mal 1 ist gar nicht wichtig. Ich will es mit Geografie versuchen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom... Nein, das ist alles falsch. Jetzt weiß ich es. Ich muss mit Mabel vertauscht worden sein. Ich werde, wie sich das kleine Bienchen, aufsagen. Und sie faltete die Hände vor dem Schoß, wie wenn sie ihre Schulaufgabe vortrüge, und begann es aufzusagen. Aber ihre Stimme klang heiser und fremd, und die Worte kamen nicht so heraus, wie sie sonst zu tun pflegten.
Wenn sich das kleine Krokodil den blanken Schwanz poliert, mit Wassergüssen aus dem Nil die goldenen Schuppen schmiert, wie grinst es fröhlich nur zum Schein und spreizt die Klauen weit, die Fische bittet es herein und lächelt dabei breit.
Das sind sicher nicht die richtigen Worte, sagte die arme Alice, und ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen, als sie fortfuhr.
Demzufolge muss ich wohl Mabel sein, und ich werde in diesem schäbigen kleinen Haus wohnen müssen und habe fast gar keine Spielsachen und, ach, muss immer so viele Aufgaben lernen. Nein, ich habe beschlossen, wenn ich Mabel bin, bleibe ich hier unten. Es wird gar keinen Zweck haben, dass sie ihre Köpfe herunterstecken und sagen, komm wieder herauf, Liebes. Ich werde nur hochblicken und sagen, wer bin ich denn? Sag mir das erst und dann, wenn ich diese Person sein möchte, komme ich hinauf. Wenn nicht, bleibe ich hier unten, bis ich jemand anderer bin. Aber,
Herrje, rief Alice mit einem plötzlichen Tränenausbruch,
ich wollte, sie würden ihre Köpfe herunterstecken. Ich habe es so satt, hier die ganze Zeit alleine zu sein.
Als sie das sagte, blickte sie auf ihre Hände und sah überrascht, dass sie beim Reden einen der kleinen weißen Glacé-Handschuhe des Kaninchens angezogen hatte.
»Wie kann ich das gemacht haben?« dachte sie. »Ich muss wohl wieder kleiner werden.«
Sie stand auf und ging zum Tisch, um sich an ihm zu messen, und fand, dass sie, soweit sie es abschätzen konnte, jetzt ungefähr 60 Zentimeter hoch war und rasch weiter zusammenschrumpfte. Bald merkte sie, dass dies an dem Fächer lag, den sie in der Hand hielt, und sie ließ ihn hastig fallen, gerade zur rechten Zeit, um sich vor dem völligen Wegschrumpfen zu retten.
»Das war aber knapp«, sagte Alice, von der plötzlichen Veränderung ganz schön erschrocken, aber sehr froh, dass sie überhaupt noch existierte. »Und jetzt in den Garten!«
Und sie rannte so schnell sie konnte zurück zu der kleinen Tür, aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und der kleine goldene Schlüssel lag wie zuvor auf dem Glastisch.
»Und alles ist schlimmer denn je«, dachte das arme Kind, »denn niemals war ich so klein wie jetzt, niemals! Das ist aber auch zu arg!«
Als sie diese Worte sprach, rutschte sie aus und im nächsten Moment, platsch, befand sie sich bis zum Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei irgendwie ins Meer gefallen.
»Und dann kann ich ja mit der Eisenbahn zurückfahren«, sagte sie sich.
Alice war einmal in ihrem Leben am Meer gewesen und hatte daraus geschlossen, man finde, wo immer man auch an der englischen Küste sei, eine Anzahl Badekarren im Meer, ein paar Kinder, die mit Holzschaufeln im Sand spielen und eine Reihe Pensionen und dahinter den Bahnhof. Bald fand sie jedoch heraus, dass sie in den Tränenteich gefallen war, den sie geweint hatte, als sie fast 3 Meter hoch war.
»Oh, ich wollte, ich hätte nicht so viel geweint«, sagte Alice, während sie umherschwamm, um einen Weg hinauszufinden. »Jetzt soll ich wohl dafür bestraft werden, indem ich in meinen eigenen Tränen ertrinke.
Das wäre sicher sonderbar. Aber heute ist alles sonderbar.
Da hörte sie ein Stückchen entfernt etwas plätschern, und sie schwamm darauf zu, um herauszufinden, was es sei. Zuerst dachte sie, es müsse ein Walross oder ein Flusspferd sein, aber dann fiel ihr ein, wie klein sie jetzt war, und bald entdeckte sie, dass es sich um eine Maus handelte, die ebenso wie sie selbst hineingefallen war.
»Ob es wohl einen Zweck hat,« dachte Alice, »diese Maus anzusprechen?« »Hier unten ist alles so ungewöhnlich, und es ist sehr gut möglich, dass sie sprechen kann. Auf jeden Fall wird ein Versuch nichts schaden.«
So begann sie.
»Maus, kennst du den Weg aus diesem Teich hinaus? Ich habe es satt, hier herumzuschwimmen, Maus.«
Alice dachte, dies müsse die richtige Art und Weise sein, zu einer Maus zu sprechen. Sie hatte so etwas nie zuvor getan, aber sie erinnerte sich, in der lateinischen Grammatik ihres Bruders dieses gesehen zu haben. Eine Maus, o Maus. Die Maus sah sie ziemlich neugierig an und schien ihr mit einem ihrer Äuglein zuzuzwinkern, sagte aber nichts.
»Vielleicht versteht sie mich nicht«, dachte Alice. »Ich vermute, sie ist eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer herübergekommen ist.«
Denn bei all ihrem historischen Wissen hatte Alice eine klare Vorstellung davon, wie lange etwas schon zurücklag. So fing sie wieder an.
»Où est ma chatte?«
welches der erste Satz in ihrem Französisch-Lehrbuch war. Die Maus machte einen plötzlichen Sprung aus dem Wasser empor und schien vor Furcht am ganzen Körper zu zittern.
»Oh, ich bitte um Verzeihung«, rief Alice schnell, aus Angst, die Gefühle des armen Tiers verletzt zu haben. »Ich habe gar nicht daran gedacht, dass du keine Katzen leiden kannst.«
»Keine Katzen leiden?« schrie die Maus mit schriller, leidenschaftlicher Stimme. »Könntest du Katzen leiden, wenn du ich wärst?«
»Nun, vielleicht nicht«, sagte Alice besänftigend. »Sei nicht böse deswegen. Und doch würde ich dir gern unsere Katze Dina zeigen. Ich glaube, du würdest Gefallen an ihr finden, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, stilles Ding«,
fuhr Alice fort, halb zu sich, während sie träge in dem Teich herumschwamm.
»Und sie sitzt so süß schnurrend am Fenster, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Gesicht, und sie ist so schön weich zum Schmusen, und sie ist ganz vorzüglich beim Mäusefang. Ich bitte um Verzeihung«, rief Alice wieder, denn diesmal sträubten sich der Maus sämtliche Haare, und Alice hatte das Gefühl, sie müsse wirklich gekränkt sein. »Wir wollen nicht mehr von ihr sprechen, wenn du nicht magst.«
»Wir, was du nicht sagst!« schrie die Maus, die bis in die Schwanzspitze zitterte. »Als ob ich von so einem Gegenstand spreche! Unsere Familie hat Katzen immer gehasst, garstige, niedrige, vulgäre Dinger, erwähne sie ja nicht noch einmal!«
»Bestimmt nicht«, sagte Alice in großer Eile, das Gesprächsthema zu wechseln. Magst du Hunde?«
Die Maus antwortete nicht, und Alice fuhr eifrig fort.
»Da gibt's nämlich solch einen niedlichen kleinen Hund bei uns in der Nähe. Den würde ich dir gern zeigen. Ein kleiner, helläugiger Terrier, weißt du, mit so langem, lockigen, braunen Haar. Und er apportiert Gegenstände, wenn man sie wirft, und er macht Männchen und bettelt um sein Futter und alles Mögliche. Mir fällt kaum die Hälfte ein. Und er gehört einem Bauern, weißt du? Und der sagt, er sei so nützlich, er sei 100 Pfund wert. Er sagt, er tötet alle Ratten und... Ach, herrje«, rief Alice voller Sorge. »Ich fürchte, ich habe sie schon wieder gekränkt.«
Denn die Maus schwamm davon, so schnell sie konnte, und brachte dabei den ganzen Teich in Aufruhr.
So rief Alice ihr sanft nach.
»Liebe Maus, komm doch wieder zurück. Wir werden nicht mehr von Katzen sprechen, auch von Hunden nicht, wenn du sie nicht magst.«
Als die Maus das hörte, machte sie kehrt und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz bleich, vor Zorn vermutete Alice, und sie sagte mit leiser, bebender Stimme,
»Wir wollen ans Ufer, und dann werde ich dir meine Geschichte erzählen, und dann wirst du verstehen, weshalb ich Katzen und Hunde hasse.«
Es war höchste Zeit, den Teich zu verlassen, denn er füllte sich mit lauter Tieren an, die hineingefallen waren. Eine Ente und ein Dodo, ein Lori und ein kleiner Adler und mehrere andere seltsame Geschöpfe. Alice führte sie an, und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer.